und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und heute freue ich mich wieder, einen geschätzten Gast begrüßen zu dürfen. Heute ist wieder mein Kollege und Freund, der Stefan, da. Und Stefan hat uns heute auch den Film mitgebracht. Aber zuerst mal hallo Stefan, grüß dich, wie geht's dir?
Hallo, ich bin's, Stefan. Mir geht's soweit ganz gut. Und wie geht's dir?
Ja, super. Gute Laune. Wir haben gerade zusammen einen tollen Film gesehen. Und da wird heute eine ganze Menge drüber zu sprechen sein. Deswegen werde ich das Wort gleich nochmal wieder an dich geben. Stefan, was hast du uns denn heute mitgebracht, Schönes? Und wie kommt es denn eigentlich dazu? Erzähl mal.
Ja, ich habe den Film The Verdict mitgebracht mit Paul Newman in der Hauptrolle. Und wie ich dazu gekommen bin, ist durch ein Fachbuch, was wir jetzt mittlerweile beide lesen. Das ist das Fachbuch Story, die Prinzipien des Drehbuchschreibens von dem geschätzten Robert McKee. Und da dieses Buch auf Platz 92 der weltbesten Drehbücher überhaupt liegt, war das natürlich auch klar, dass das in diesem Buch beschrieben wurde. Und die Stellen, ich habe da manchmal so Drehbuchauszüge auch so gesehen und so, und das hat mich so angefixt, dass ich den Film sehen wollte. Und dann habe ich auch gleich gesehen, dass er wieder so teuer war, ne? Und sowas fixt mich dann gleich noch mehr an. Habe ich mir die DVD besorgt und ja, war relativ schnell verliebt und wusste, dass er auch dir gefallen wird. Jetzt haben wir das die Situation, dass du die auch auf Blu-ray besorgt hast. Mhm. Das ist ein Fox-Film. Mhm. Von 1982 und ein sehr, sehr effektiv gestalteter Film aus den 82er Jahren. Und
Ja, super, danke dir, Stefan. Es wird viel zu sprechen sein. Wir haben ganz viele Punkte uns schon im Vorgespräch aufgeschrieben. Deswegen wollen wir mal ganz kurz mal die Hard Facts mal zusammenfassen. Und zwar, Stefan hat es schon gesagt, der Film ist aus dem Jahr 82, aus dem Hause Fox, 20th Century Fox in dem Fall. Regie führte kein geringer als Sidney Lumet. Viele von euch werden ihn bestimmt schon kennen, die 12 Geschworenen zum Beispiel oder vielleicht auch Family Business. Produktion ganz groß, die gleichen Produzentenduo, die auch damals 75 Jaws gemacht haben. David Brown und Richard D. Zanuck. Dann haben wir die Musik Johnny Mandel. Dann Kamera Andrzej Bartowiak. Und die Besetzung hochkarätig. Mensch, Stefan, wer ist denn hier eigentlich alles dabei?
Wir haben Paul Newman als die Hauptrolle Frank Galvin. Dann Charlotte Rampling als Laura Fisher. Und Jack Warden als Mickey Morrissey. James Mason als Ed Concannon, den Staranwalt. Und so weiter und so fort. Also das geht dann noch weiter.
Genau. Kurzer Fun Fact jetzt zum Schluss. Wir hatten den Film jetzt wirklich gerade ganz frisch gesehen. Es ist ja mehr oder weniger ein Gerichtsfilm. Es gibt eine Gerichtsszene natürlich auch zum Schluss. Und da sitzt jemand im Publikum und von Weitem, der ist ja auch ein bisschen im der Unschärfe drin. Und ich wollte es noch sagen, Mensch, er sieht irgendwie so aus wie Bruce Willis, aber auch, weiß ich nicht. Jetzt haben wir natürlich nachgeschaut, das war tatsächlich Bruce Willis. Aber das ist natürlich jetzt hier keiner großen Würdigung jetzt wert. Okay, Film hat ein Seitenverhältnis von 1,85:1, spherical gedreht auf Panaflex-Kameras und das sieht wunderbar wertig aus. Über die Kameraarbeit von Andrzej Bartkowiak wird noch ganz viel zu sprechen sein, aber ich würde sagen, wir gehen in den Film rein. Stefan, um was geht's denn eigentlich in The Verdict und mit dem deutschen Untertitel Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit?
Ja. Wir steigen relativ schnell in das Leben von Frank Galvin ein, der ein ehemaliger Staranwalt war und durch einen etwas schiefgegangenen Korruptionsfall in seiner Vergangenheit einen starken Bruch in der Karriere erlitten hat. Er hat seine Frau verloren, die Karriere ging den Bach runter und wie es oft im Leben so ist, sucht man dann seine Lösung im Alkoholproblem. Und er ist einfach ein abgebrochener, wie sagt man dazu, Anwalt, der eigentlich nur noch Nachlässe verwalten möchte und selbst das funktioniert nicht. Sein Büro ist nur noch Kraut und Rüben und er hat einfach minus Geld in der Tasche. Und hat aber so einen kleinen Fall zugesteckt bekommen von seinem guten Freund, der sehr, sehr loyal ist, der Mickey. Und das ist ein Mandat, geht es darum, dass eine junge Frau in einem christlichen Krankenhaus bei der Geburt, es gab einen Zwischenfall und der hat dazu geführt, dass diese Dame, diese junge Dame bei der Geburt ins Koma fiel. Und ja, die Ärzte und die Verantwortlichen und das Krankenhaus, das dort dahinter hängt, das gehört der Ärzte-Diözese und dementsprechend ist da viel Macht und Geld im Spiel. Man hat sich auf jeden Fall gut ausgerüstet mit erstmal einem ganzen Packen Geld und weiterführend dann auch einem Büro voller Star-Anwälte, die das Ganze klären sollen. Und eigentlich sind sich alle schon sicher, wie dieser Fall ausgehen wird. Denn die Regel sagt ja in dieser Welt, hol dir doch bitte einfach nur das Geld aus der Einigung ab. Dann wird nicht mehr drüber gesprochen, niemand erkennt die Wahrheit. Und alle sind zufrieden und das Krankenhaus kann so weitermachen wie vorher auch. Und das ist genau die Stelle, an der man einsetzt. Wichtig zu sagen, auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das kommt durch, indem dieser Freund Mickey ihn dann irgendwann mal trifft in einem total abgerissenen Büro. Und man merkt, dass er diesen Fall sogar schon eine ganze Weile hat und dass er ihn sogar vergessen hat, dass er sich noch nicht mal drum gekümmert hat. Und dann geht's los.
Genau. Wir haben hier auch eine sehr schöne Figurenzeichnung und zwar von Anfang an. Das wird uns durch ganz viele Sachen wird uns das klar gemacht. Ganz besonders die Kameraarbeit ist hier vorzuheben und vor allen Dingen auch die Regiearbeit. Sidney Lumet, der bereits ja schon die 12 Geschworenen inszeniert hat. Wir wissen, was er aus einem Raum machen kann und mit Menschen, die in diesem Raum sind und wie er Blicke lenken kann, läuft hier zu einer Höchstform auf. Und kann das eigentlich hier schön aus dem Ärmel schütteln. Paul Newman wird verdammt gut gespielt. Also diesen Alkoholiker nimmt man ihm ab. Also beim ersten wie beim zweiten Mal schauen. Konnte ich super einsteigen und fand es nicht aufgesetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also gerade beim Thema Alkoholismus sehe ich da immer ganz viel. Das ist meistens immer sehr drüber oder aufgesetzt wirkt. Hier hatte ich das Gefühl, das ist, hat was Selbstreflektives. Also er nimmt sich ja selber auch als Trinkender ja halt auch wahr. Also das ist eine andere Form von Alkoholismus, die trotzdem jetzt nicht gravierend ist, aber es ist wie noch ein laufender Prozess halt. Ich fand das wirklich sehr gut und auch diese ganzen Figurenkonstellationen, gerade auch am Anfang, wie uns sein Leben auch gezeichnet wird, effektiv. In unter 5 Minuten wissen wir schon Bescheid. Und da sind wir bei einem unserer wichtigsten Themen für heute, für dieses Gespräch, nämlich das verdammt effektive und sehr gut geschriebene Drehbuch. An der Stelle müssen wir hier mal den David Mamet mal hervorheben. Er war jetzt auch nicht zu Unrecht für einen Oscar nominiert. Und das beschäftigt mich, als ich den Film gesehen habe, bin ich natürlich genauso wie du, Stefan, da rangegangen mit, okay, wenn das von Robert McKee, Robert McKee, so sehr geschätzt wird und auch zitiert wird, hat man schon eine hohe Erwartungshaltung. Das heißt also, man schaut natürlich ganz besonders auf die Mechanismen, die dahinter sind. Und beim ersten Mal war es wirklich so, der Film hat mich komplett eingesogen und ich habe nicht darüber nachgedacht. Im Nachhinein schon, aber der Film ist halt wirklich super geschickt. Die Fährten, die er uns auslegt, die ganzen Spuren, das ganze Worldbuilding, das so gekonnt zu verstecken, dass wir immer noch der Story folgen können, das macht Spaß.
Ja, und da komme ich dann nochmal zu diesem Anfangspunkt, als sein Kumpel Mickey ihn besucht und die in diesem total zerfledderten Büro sitzen. Was macht dieses Drehbuch so einzigartig? Dass einfach diese gestochen scharfen Dialoge halt, jeder einzelne Satz ist so perfekt durchdacht, nichts zu viel, nichts zu wenig und in jedem Satz steckt so viel Information. Ja, es ist, als die beiden da in diesem Büro sitzen, wie du schon sagst, 3 Minuten, nicht mal 3 Minuten sind vergangen und du weißt so viel über die Welt, in der die beiden leben und die sie hinter sich gebracht haben halt so und was vermutlich so vor ihnen liegt und was auch ihre Depression ausmacht.
Genau. Der Film arbeitet sich gefühlt schnell voran, aber eigentlich lässt er sich sehr viel Zeit, seine ganzen Figuren aufzustellen, uns zu zeigen, die Fallhöhe auch aufzubauen, die sich ja oft tun wird, damit der Film ja auch ein ordentliches Gewicht bekommt. Und diese ganzen Mechanismen, die dahinter sind, jetzt beim zweiten Mal, hat man eigentlich schon wahrnehmen können oder gesehen, also sie liegen offen da und trotzdem macht der Film nichts anderes, außer einem gefallen wollen. Also Lumet ist sich dessen bewusst, was er hier tut. Das ist hier ganz, ganz, ganz klar abgefilmt. Das ist ganz klar konzipiert. Und ich muss es wirklich hervorheben, immer dann, wenn der Film sich selber erklärt im Film, ohne dass ich merke, dass es jetzt eine Erklärung ist, um irgendwelche Plotholes oder sonst irgendwas zu verbergen, dann ist das ziemlich gut. Also das ist gerade bei so einem Film mit einer komplexen Handlung, er hat viel Dialog, aber er macht auch sehr viel über Bilder. Es gibt noch ein paar Schlüsselszenen, über die noch zu sprechen sein wird. Ich sage jetzt hier bloß Flugzeugticket. Es gibt ganz viel, was der Film sozusagen nonverbal schafft. Das finde ich halt wirklich richtig gut. Und Lumet schafft das ganz besonders, das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist ein Film der Reaktion. Das heißt also, wenn der Film kommuniziert mit uns, dann immer über die Reaktion der Schauspieler untereinander. Da kommen wir nochmal mit ein. Jetzt nochmal Frage wirklich so zur Geschichte, zu den ganzen Figuren. Gerade der Gegenpart, gespielt von James Mason, Anmerkung finde ich übrigens überragend, also finde es wirklich sehr gut und wie er es spielt und vor allem dieser clevere Schachzug, ihm am Anfang sozusagen als den Fürst der Finsternis auch vorzustellen, also wir gehen schon mit einer Erwartungshaltung halt auch mit rein. Jetzt hier nochmal an dich so die Frage, hat das alles für dich funktioniert, war das flüssig, hat es irgendwo bei dir gehakt? Ich würde da gerne nochmal nachbohren wollen.
Das kann ich ganz klar erklären. Ich bin da auch ehrlich, ich habe den Film zu Studienzwecken gekauft und auch bin auch so rangegangen, dass er jetzt mit zu einem meiner Lieblingsfilme gehören muss. So, das habe ich ehrlich gesagt so nicht ahnen können. Laut Robert McKee ist es ja, ist ein Erlösungsplot. Ne? Wir haben da einen Menschen, der alles hatte, alles verloren hat und vor allen Dingen gerade kurz davor ist, seine Seele endgültig am Kleiderbügel abzugeben. So. Und bis er dann zu dem Moment kommt, als er dann sich dann irgendwann mal endlich um diesen Fall kümmert und dann in diesem Krankenhaus sitzt und das Mädel dort im Koma liegen sieht und den Moment hat, wo er die Fotos macht. Und da gibt's auch wieder so ein schönes gestalterisches Gimmick. Er hält nämlich die Kamera richtig lang auf die Fotos drauf, auf die Polaroid-Fotos. Und man kann zusehen, wie sich diese Bilder entwickeln. Aus dem Weißen heraus, was auch noch sehr, sehr krass ist, weil, ne, wie sich das ja offensichtlich im Koma auch anfühlen muss, ist alles viel hell und so. Und da merkt er, dass er kurz davor ist, seine Seele für ein bisschen Geld endgültig abzugeben. So. Und das sagt ja auch dieser Erlösungsplot aus. Und ab dem Moment findet er sich wieder und findet auch durch die ganzen Provokationen, die er, denen er sich ausgesetzt sieht, wird er ja immer kräftiger wieder. Ne? So, er hat dann irgendwann auch gar keine Kraft und gar keine Zeit mehr für den Alkohol, weil er muss sich konzentrieren, er muss abliefern halt. Ne? Und Fazit, ja, es hat wunderbar funktioniert. Es ist, ja, bilderhaft.
Sehr schön. Ich würde gleich das mal aufgreifen, was du jetzt gerade gesagt hast. Du sprachst gerade von der Bildgestaltung, gerade das mit den Polaroids zum Beispiel. Was mir bei der Bildgestaltung ganz besonders aufgefallen ist an diesem ganzen Film, der Film atmet ja wirklich durch diese Kamera ja ganz besonders. Das wird natürlich begünstigt durch ein wahnsinnig effektives Set-Design. Aber der Kameramann weiß hier ganz genau, von wo er aus was wie filmen muss. Und wir haben es hier in einem Film zu tun, der ist halt einfach weitwinklig. Und er muss es auch teilweise sein. Er muss uns die Perspektiven geben, die verschiedenen. Und er muss vor allen Dingen auch diesen verlorenen Moment des Hauptdarstellers. Er ist ja auch verloren in der Geschichte. Er findet sich selber, er ist ja zerrüttet, sein ganzes Leben ist ja über den Kopf geworfen, versucht sich selber in dieser Geschichte, die eigentlich, wenn es vor Gericht kommt, ausweglos ja für ihn ja scheint, zumindest nachdem sein Hauptzeuge ja wegfällt, aber das erfahren wir relativ schnell, brauchen wir natürlich auch ein stilistisches Mittel, um das noch zu verstärken. Der Wahl auf konstant und ganz viele Weitwinkellinsen wird natürlich auch ganz klar logistischer Natur sein, also gerade Gerichtsszenen, da möchte ich schon viel weiter haben, aber auch dieses zentrierte Kamera und vor allem die Blickgestaltung, wie Lumet das halt macht, wie er mit uns spielt, dass gerade durch das Sitzen und Stehen dieses Gefälle, ich habe es gerade bei Verhörszenen immer wieder gesehen, Mason wird von unten angeschnitten, also er ist uns erhaben. Das heißt, wir haben sozusagen eine untersichtige Sicht. Und die Reaktion wiederum auf den, der am Zeugenstand zum Beispiel sitzt, der dann sitzt, ist aber neutral. Also der ist nicht aufsichtig. Und das ist, hier lenkt er sozusagen ganz klar unseren Blick. Und ich finde das spannend, wie dann eben halt sich das große Bild zusammensetzt. Also die Kamera schafft ganz viel Isolation, die schafft aber auch ganz viel Distanz. Und das mit einem Weitwinkel. Und Weitwinkel, du weißt es ja, ist ja eigentlich recht dicht bei uns dran.
Und Nähe. Indem er dann auch noch, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das hat er mindestens 2-3 Mal gemacht, indem er dann halt, und die haben auch ein Zoom-Objektiv dann verwendet und haben die Brennweite auch verändert halt, ne? Und das ist auch so eine Mechanik, die ist mir irgendwann aufgefallen. Oft ist am Anfang der Szene ist er verloren in der Totale, und je mehr er sich über den Dialog an die Figuren heranarbeitet, umso mehr geht der Regisseur mit der Kamera auch an die Figur heran. Und das macht er sehr, sehr oft, und das macht er wirklich, man kann das einfach nur so sagen, mit ganz viel Liebe und Sorgfalt. Es ist einfach nur großartig. Es ist, wenn man lernen will, wie man fotografiert, wie man einen Film macht, so, dann muss man sich diesen Film anschauen.
Wir hatten vor uns noch beim Filmschau noch ein ganz kurzes Gespräch, um da gleich mit anzuknüpfen. Und das fand ich auch bezeichnend halt, wie heute Filme gemacht werden und wie damals Filme gemacht worden sind. Wir haben vor uns zu Spadensabe gesagt, na, heute würde man jetzt einfach 3 Kameras aufstellen und das Licht ordentlich setzen und dann you're ready to shoot. Und hier haben wir Einstellungen, und zwar lange Einstellungen, bewegte Tracking-Shots, die von außen nach innen gehen. Teilweise in Bewegung werden die ganzen Dialoge geführt. Wir folgen den Charakteren von draußen nach drin. Da verändern sich die Lichtverhältnisse. Da ändert sich die Focal Distance. Es verändern sich so viele Faktoren. Und der Film geht so selbstbewusst mit um, dass man, wenn man nicht bewusst darauf achtet, das auch gar nicht wahrnimmt. Und es fühlt sich so flüssig an. Und es fühlt sich so, das ist so absolut filmisch. Also das ist so, da haben sich ganz viele Leute ganz viel Mühe gegeben. Und das ist was, was mir auch heute an vielen modernen Filmen, also gerade wenn es in Richtung AAA-Blockbuster, siehe Marvel oder sowas geht, was mir genau da eben halt fehlt, diese ganz klare Führung, was sollen wir sehen, sondern wo sich ein Regisseur oder Produzenten Team hinterher entscheiden kann, aus welche von den 17 Kameraeinstellungen wir uns das Beste rausnehmen. Wo sieht Robert Downey Jr. am besten aus?
Stichwort Ökonomie. Das ist halt einfach ökonomisch gemacht, ne? Wir haben dort wirklich, glaube ich, gab es auch mindestens 3 Szenen im Drehbuch, die sind mit einer einzelnen Einstellung komplett erledigt worden, während wir halt in neuen, modigen, heutigen Filmen nochmal ein Edit bekommen würden, halt so wie als würde man das nochmal extra kommentieren müssen, und darauf muss sich dieser Film einfach nicht verlassen, weil er die Bilder und die Dialoge so komponiert, dass einfach alles innerhalb von 30 Sekunden manchmal erledigt ist oder so schön komponiert ist, dass du vergisst, dass du schon seit 90 Sekunden drauf guckst. Das ist verrückt.
Genau. Also ich kann dem wirklich nur beipflichten und das ist, also das ist für mich so ein Plädoyer eben halt für gutes Filmmachen. Also dieser Film bietet mir rein visuell, inhaltlich, also auch von der Art, wie es geschrieben ist, es ist technisch auf so absolut hohem Level, was mich dann aber zu dem nächsten Punkt bringt, nämlich der Film muss getragen werden und wir haben hier ein Schauspielerensemble, das sich wirklich sehen lassen kann und das ist bis in die letzten Positionen ist das mit sehr guten Schauspielern besetzt, die ihr Handwerk A verstehen und uns vor allen Dingen auch mitnehmen können, an die Hand mitnehmen können. Also die ganz klaren Story-Kniffe, die gemacht werden müssen, ja, die werden hier teilweise mit einem einfachen Nicken oder mit einem einfachen Blick werden die hier erledigt und dann war's das. Also das sind Szenen dabei, jetzt gerade zum Schluss, wir haben es gehabt, wir mussten uns beide anschauen, das war als der Erzbischof dann sozusagen noch sein, was ist das, Versicherungs
Anwalt gewesen.
Anwalt nochmal konsultiert und ihm die Frage stellt, ob er der Kronzeugin glaubt. Und nur ein einziger Blick von ihm hat gereicht. Lass das 3 Sekunden gewesen sein, dass wir wissen, okay, er würde ihr glauben. Und das setzt natürlich A, die Inszenation voraus. Das heißt also, es muss eine Regieanweisung geben. Und der Schauspieler, die Schauspieler, die Szene, die muss das rüberbringen und transportieren. Und Das ist an so vielen Stellen clever.
Da kann ich gleich noch eine Szene liefern, als er dann irgendwann zu dem Richter nochmal geht. Man kann sich ja vorstellen, dass in diesem Plot dann irgendwann halt Angebote gemacht werden und diese Angebote werden natürlich, ne, man kommt in persönliche Bredouille und man schlägt sie ab und dann kommt man aber ins Schlingern und möchte sie möglicherweise vielleicht doch nochmal annehmen. Und dann gibt's einen Dialog, wo Frank Galvin dann beim Richter ist und der Richter lässt ihn auf die brillanteste Art und Weise natürlich abblitzen so und der letzte Satz, den sagt er gar nicht, sondern er macht nur die Tür zu und das ist schon wieder so geil fotografiert, also auch wie es geframed ist, ne, so die Tür geht zu und es muss nur noch der Schnitt geschehen und man spürt halt die Szene so, ohne dass man sie erklären muss und das ist die Kunst des Films. Ja.
Ich hatte vorhin schon was gesagt, dass das ein Film der Reaktionen ist. Wer sich mit dem Schaffen von Michael Mann zum Beispiel auseinandergesetzt hat, der wird Sidney Lumet auf jeden Fall gut studiert haben. Denn Lumet greift da ganz gut in die Trickkiste. Er weiß ganz genau, was dazugehört. Um das jetzt ein bisschen beispielhaft zu gestalten was oder auszuführen, wenn ich jetzt zeigen möchte, dass ich was trinken möchte, dass ich Durst habe, ja, dann brauche ich sozusagen mein rotes, erschöpftes Gesicht und eine Flasche Wasser und ich könnte mir das sozusagen jetzt zusammenreimen, ja. Ganz einfache Montage wäre das. Und der Film arbeitet hier ein bisschen anders, sondern wir kriegen erstmal eine Reaktion zu sehen. Wir sehen eine Reaktion und dann sind wir natürlich neugierig. Warum reagiert jetzt hier jemand auf was? Das heißt also, er zeigt uns erst hinterher nach der Reaktion, was dem voransteht. Und das macht er so selbstbewusst und so clever in diesem gesamten Film. Und Charlotte Rampling, die macht das in dem gesamten Film. Ihr Sprechanteil ist ja wirklich sehr, sehr, sehr klein. Aber sie sagt eigentlich größtenteils alles mit ihrem Gesichtsausdruck, Mimik und Gestik. Natürlich von Vorteil auch sehr gut besetzt. Also es ist verdammt gut gecastet. Natürlich mit ihren Augen. Ich hätte mir jetzt maximal noch vielleicht eine Meg Foster vielleicht noch vorstellen können. Die haben so ähnliche Augen, so diese ganz hell, hellblauen Augen, ganz kleinen Pupillen. Ich finde das beeindruckt mich immer wieder, dass man mit so einfachen kleinen Mitteln halt was machen kann. Oder wie ich vorhin erwähnt habe, das Ticket zum Beispiel. Paul Newman, also die Rolle Frank Galvin, fliegt dann von Boston nach New York, um die Kronzeugin auszufinden. Und sie sieht einfach nur das Ticket, das Flugticket von ihm. Und er fragt dann eigentlich nur noch, ob er ihr helfen kann, ob sie ihm helfen kann. Und dem steht kein Dialog voraus, wo er nochmal für das Publikum oder für sie irgendwas erklärt, sondern sie kann den Sinnzusammenhang rauslesen und wir können es aber auch, wenn wir den Film aufmerksam gefolgt haben. Aber der Film gibt uns so viel an die Hand.
Ja, und das ist ja auch dieser Suspense-Moment, den man einfach irgendwie mittlerweile so sehr vermisst halt, weil man irgendwie dabei bleibt. Man weiß, also ne, das ist ein Umschnitt, man hat eine neue Szene, sie ist auf einmal weg, aber man erwartet dass sie in irgendeiner Form kommen muss und dementsprechend wird man dann auch belohnt. Und das ist das, was an diesem Drehbuch einfach so sehr viel Spaß macht. Weil wir wollen, glaube ich, auch noch nie so viel von diesem, von der Geschichte vorwegnehmen. Ne? Man kann sich ja vorstellen, wie es läuft. Aber ja.
Wir können ruhig offen drüber sprechen. Der Film ist ja jetzt 39 Jahre alt. Mhm.
Ja, sie kommt dann auf jeden Fall irgendwann ins Gericht, in den Gerichtssaal und lässt auf jeden Fall alle Anwesenden gehörig schwitzen.
Genau, und es kommt dann so, wie es halt auch kommen muss. Sie macht dann halt ihre große Aussage. Selbstverständlich geht es ins Kreuzverhör. Mason darf nochmal auffahren, kommt selber aber auch ins Schwitzen. Nur damit dann am Ende diese Kronzeugin als solche mit ihrer Aussage abgelehnt wird. Ich glaube, das ist so, wenn man von Schwachstelle sprechen kann in diesem Film, wohl wahrscheinlich in der Schlussszene so das einzige schwache Moment, denn es wirkt ein kleines bisschen gekünstelt, ist aber nicht minder schlecht, denn der Richter muss das Ganze ablehnen. Ja, also es gibt einen von diesem Anwaltsteam, der losgeht und irgendwo einen Fall findet. Ja, normalerweise müsste das vertagt werden, es müsste geprüft werden, aber hier wird es in dieser einen Verhandlung jetzt gerade alles hier gleich abgebügelt und die Zeugin wird hier abgelehnt. Und das ist jetzt sozusagen so ein dramatisches Mittel. Das heißt also, wir haben jetzt sozusagen schon den kompletten All is Lost Moment. Es geht nichts mehr.
Ja, das tatsächlich ist wirklich ein Schwachpunkt, weil das lässt den Richter auch in dem Moment halt fast schon zu hart lächerlich wirken. So, das Problem hatte ich auch, aber das ist am Ende des Tages nicht so das Problem. Denn das Schöne ist, dass das Zeichen funktioniert und das Zeichen ist einfach nur, die Geschworenen, die sind ja jetzt in der Situation, dass sie diese ganze Aussage und diese ganzen Beweise, die jetzt neu vorliegen, halt komplett ignorieren sollen. Und das macht es ja so wahnwitzig. Weil wenn man sich dann vorstellt, man gehört selber mit dazu und da kommt wieder die Bildgestaltung. Die Bildgestaltung lässt einen oft das Gefühl geben, dass man mit drin sitzt, dass man mit dazu gehört. Und gerade auch am Ende, als er sein Schlussplädoyer hält, gibt es so eine schöne Ausleuchtungsszene. Da sitzen manche der Anwesenden im Raum sitzen im Schatten und manche sitzen im Licht, was reinfällt. Und das kommentierend diese Situation des Films auch einfach so wunderbar, nämlich, dass ja jetzt jeder seine eigene Entscheidung treffen muss. Und die müssen auf jeden Fall ihre Menschlichkeit entscheiden lassen. Und das wird dann zum Ende auf jeden Fall passieren.
Genau. Also dieses Happy End zum Schluss, wenn man da von Happy End sprechen kann, ist dann sozusagen halt alles klar. Wir haben das wirklich geschafft. Also nach All is Lost kommt dann wirklich nochmal ein dieses versöhnliche Ende. Und es sollte eigentlich ursprünglich eine andere Version geben. Frank Galvin kommt aus dem Gerichtssaal raus, läuft durch viele lange Korridore an vielen Menschen vorbei und ist sozusagen verloren in diesen ganzen Menschen, in diesen ganzen Räumen, weil er sich verloren hat. So haben wir jetzt ein anderes Ende, nämlich, wie sich auch in dem Film rausgestellt hat, ist die Laura in dem Film eine Komplizin der gegnerischen Anwälte von James Mason hier verkörpert. Sie horcht ihn ja immer halt aus. Und jetzt zum Schluss, die beiden sind nun zerstritten. Gibt es eine Szene, wo sie versucht, bei Galvin anzurufen. Der geht nicht ran und dann blendet es in schwarz aus. Also unversöhnlich endet jetzt hier dieser Film. Und da muss ich sagen, also ich finde das Ende natürlich, wenn das so offen ist, ich finde das immer sehr gut. Es ist aber auf eine sehr unschöne Art und Weise unversöhnlich, wenn man das so formulieren kann. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn er, also ich persönlich, mir hätte es wirklich besser gefallen, hätte man ihn wirklich verloren in diesen ganzen Gerichtsgebäuden, diesen ganzen Menschen alleine gesehen, weil was hat er denn am Ende gewonnen? Ja, das Leben von seiner Mandantin, ja, ist verloren. Also sie wird bis zu ihrem Lebensende im Koma liegen, von Maschinen beatmet werden und die Familie muss leiden. Das kann kein Geld dieser Welt, kann das ja lindern. Und er ist sich ja auch im Verlauf des Films ja auch darüber bewusst geworden. Das weiß er eben halt auch. Von daher ist das ja eigentlich kein wirkliches Happy End oder gutes Ende. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Film so gerade so mit, und wir möchten ganz gerne noch die Summe jetzt noch erhöhen, ja, die Klage, die Schadensersatzsumme von 210.000 auf, ich weiß nicht was halt. Das muss ich ja noch offen lassen. Genau, das lassen sie ja dann auch noch offen. Da kriegt es dann halt so ein kleines bisschen Geschmäckle dann eben halt. In welche Richtung soll das eigentlich gehen? Es wird glücklicherweise offen gelassen. Das ist wiederum das Gute. Er zeigt uns nicht die Richtung, was gut ist. Und dann hätte ich aber das Ende tatsächlich besser gefunden, wenn er in diesem Gerichtsgebäude verloren ist eben halt. Weil hat er wirklich was gewonnen? Das ist die richtige Frage, denke ich. Oder wie siehst du das?
Ich denke ja. Ich denke ja, denn das habe ich auch ja vorhin schon angedeutet, man merkt, wie er wieder gesundet im Verlauf der Gespräche. So, und das ist, glaube ich, das, was er gewinnt. So. Er gewinnt sich selbst wieder. Und am Ende des Tages ist es ja nur gut, weil ich meine, ja, du kannst das nicht ändern, es ist richtig, aber so oder so, ob sie jetzt nicht gewonnen hätten oder so, das Mädel würde trotzdem im Koma liegen, aber am Ende des Tages hat er sich für das Richtige entschieden. Und das hat ja auch noch dafür gesorgt, dass er am Ende nicht nur sich selbst gewonnen hat, sondern auch noch mehr von dem, ja, doch recht überflüssigen Geld noch mehr davon bekommt, als er eigentlich am Anfang gedacht hat. Und dementsprechend ist es eigentlich für ihn, ja, ein neuer Ausgangspunkt, ne? Neuer Payoff eigentlich. Mhm. Und deswegen finde ich es eigentlich richtig.
Sehr schön. Ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, denn wir sind voll des Lobes, was diesen Film betrifft. Wir sind sehr angetan und es war jetzt tatsächlich jetzt nicht so einfach, eine vernünftige deutsche Version zu bekommen. Mit vernünftig meine ich, also in meinem Fall, ich hätte sie gerne als Blu-ray. Stefan hatte sie sich als DVD gekauft, gebraucht. Ich habe sie mir jetzt neu gekauft. Das ist die Fox-Variante. 20 € aktuell, wenn man sie kauft. Selbstverständlich bekommt ihr die auch aus Großbritannien. Da ist sie ein kleines bisschen günstiger, aber nicht wirklich viel. Also irgendwas zwischen 15 bis 20 € müsst ihr auf jeden Fall einplanen. Lohnt sich aber auf jeden Fall, denn wir haben hier auf jeden Fall den Audiokommentar von Sidney Lumet und Paul Newman mit dabei. Und wir haben ein schönes Making-of, die Entstehung des Films und ein kleines Porträt über den Regisseur selber und natürlich einen grandiosen Film. Bildqualität ist absolut super, also hier ist alles toll. Wir waren jetzt auch gerade die ganze Zeit nebenbei noch auf Filmgrab. Das verlinken wir euch wieder unten drunter. Da könnt ihr ein bisschen in den Film mit reinschauen, wie gut dieser Film eigentlich fotografiert ist. Und die Bilder sind identisch mit dem Material, was wir hier gesehen haben. Das heißt also, hier wurde auch nachträglich nicht der Weißabgleich oder irgendwas geändert, wie es bei einigen Filmen ja doch manchmal passiert. Nee, also ihr habt ihr wirklich ein wunderschönen Klassiker hier am Start. Stefan, ich möchte dir gerne nochmal das Mikro reichen, denn wie ist denn dein Fazit zu dem Film und kannst du den Film empfehlen?
Ja, mein Fazit ist, dass es für mich einer der lehrreichsten Filme ist, die ich so bewusst zum Lernen benutzt habe und ja, der Robert McKee hat auf jeden Fall recht gehabt. Das Drehbuch ist großartig, die Umsetzung ebenfalls. Naja, 10 von 10 würde ich sagen.
Sehr hochgegriffen. Ich habe den Film jetzt letztens auch bewertet, bin bei Letterboxd auch zu finden, hau es euch noch mit in die Shownotes mit rein. Von mir hat der Film 4,5 von 5 bekommen und ein Herzchen. Allerdings jetzt fernab jetzt von Bewertung. Der Film ist tatsächlich sehenswert und wie du es auch schon gesagt hast und das, wer Film verstehen möchte, wer ein bisschen was über die Mechanismen verstehen will und dabei trotzdem einen guten Film sehen möchte, der schaut sich den Film ein und ansonsten ein sehr starker Gerichtsfilm, also gerade in den 80ern gab es ja noch viele Gerichtsfilme, mir fällt jetzt nicht zuletzt noch ein Richter sieht rot, der ein Jahr später noch kam, dann gab es auch noch ganz viele Gerichtskomödien, Gerichtsserien, also es war ja damals so in den 80ern so das heiße Ding und da haben wir mit einem richtig starken Vertreter aus diesem Genre. Genau, also ganz klare Empfehlung von uns beiden hier. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben über die sozialen Kanäle. Und selbstverständlich, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Kritik, Lob, Anregungen, lasst es uns einfach wissen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und bleibt gesund.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Ahoi.